Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Schöpferische Landschaft. Der einsame Philosoph liebte das Oberengadin beinahe, wie man eine Frau liebt. Wie erotische Liebeserklärungen lesen sich seine Notizen zu der expressiven Landschaft. Ihr fühlte er sich wesensverwandt, ja, blutsverwandt.
Wir wundern uns nicht übereinander, sondern sind vertraulich zusammen. Hier wohnen meine Musen.
In dieser Natur meinte er sich spiegeln zu können. Wo auch sonst als in der Welt des Hochgebirges, mit ihren sich zwischen Gipfeln und abgründiger Tiefe, zwischen Fels und See, Sonne und Gletschereis auftuenden Kontrasten, hätte seine Philosophie der Extreme ihre topografische Entsprechung finden sollen.
In mancher Naturgegend entdecken wir uns selber wieder, mit angenehmem Grausen. Es ist die schönste Doppelgängerei. Wie glücklich muss der sein können, welcher jene Empfindung gerade hier hat, in dieser reinsten Helle und mäßigsten Kühle, in dem gesamten anmutig ernsten Hügel-, Seen- und Waldcharakter dieser Hochebene, welche sich ohne Furcht neben die Schrecknisse des ewigen Schnees hingelagert hat. Hier, wo Italien und Finnland zum Bunde zusammengekommen sind.
Was Nietzsche hier sah, floss in sein Werk ein. Es wurde ihm zum Gleichnis. Alles Sein will hier Wort werden. Alles Werden will von dir reden lernen, schrieb er. Sein philosophisches Hauptmotiv, die Polaritäten des eigenen Denkens zu einer neuen Einheit zu verschmelzen, musste ihm dabei in dem besonderen Licht des Engadins zur Anschauung gekommen sein, das viele besungen haben und das Nietzsche so eindringlich beschrieb als durchsichtig, glühend in den Farben, alle Gegensätze, alle Mitten zwischen Eis und Süden in sich schließend. Der magische Moment. Am 6. August 1881 geschah es, dass Nietzsche die Wanderung seines Lebens unternahm. Plötzlich, im steilen Licht der Mittagssonne, überfiel ihn eine Erkenntnis, die er als epochal ansah. Die ewige Wiederkunft des Gleichen, Kernbotschaft seines Zarathustra.
Ich ging an jenem Tage am See von Silvaplana durch die Wälder. Bei einem mächtigen, pyramidal aufgetürmten Block unweit Soleil machte ich Halt. Da kam mir dieser Gedanke.
In diesem Augenblick ereignete sich einer jener Geistesblitze, die Philosophiegeschichte schrieben. Nietzsche schildert den magischen Moment in seiner autobiografischen Schrift Ecce Homo später als explosionsartige Eingebung in der Art einer religiösen Offenbarung.
Hat jemand Ende des 19. Jahrhunderts einen deutlichen Begriff davon, was Dichter starker Zeitalter Inspiration nannten? Im anderen Falle will ich's beschreiben. Man nimmt, man fragt nicht, wer da gibt. Wie ein Blitz leuchtet ein Gedanke auf, eine Entzückung, deren ungeheure Spannung sich mitunter in einen Tränenstrom auslöst. Ein vollkommenes Außer-sich-Sein mit dem distinktesten Bewusstsein einer Unzahl feiner Schauder und Überrieselungen, bis in die Fußzehen. Eine Glückstiefe, in der das Schmerzlichste und Düsterste nicht als Gegensatz wirkt, sondern als notwendige Farbe innerhalb eines solchen Lichtüberflusses. Alles geschieht im höchsten Grade unfreiwillig, aber wie in einem Sturm von Freiheitsgefühl, von Unbedingtsein, von Macht, von Göttlichkeit.
Nietzsche glaubte, ins Wesen der Welt zu blicken. Was, wenn alles, was ist, zwar vergeht, aber doch ewig ist, weil es unendliche Male wiederkehrt? Die Einsicht, dass die Welt zyklisch sei, ohne letztes Ziel, sollte dem christlichen Jenseitsversprechen die höchste Form des Ja-Sagens zum Dasein entgegensetzen, dem Leben im Hier und Jetzt und jedem diesseitigen Augenblick den Stempel der Ewigkeit aufdrücken. Man müsse Jahrtausende zurückgehen, um eine ähnliche Inspiration zu entdecken, behauptete Nietzsche mit großer Emphase. Ob er den Gedanken der ewigen Wiederkunft im kosmologischen Sinne tatsächlich für wahr hielt, darüber allerdings streiten sich bis heute die Experten.
Es wird ihm oft vorgeworfen, er hätte keine wissenschaftliche Erklärung für dieses eigentlich unlogischen Gedanken gegeben. Und Nietzsche hat das eingesehen. Ihm war aber nicht die rationale Erklärung wichtig, sondern wichtig war der Gedanke als Hypothese. Das heißt, wenn die Menschen heute an den Gedanken der ewigen Wiederkehr glauben würden, wie würden sie dann leben? Das ist das Spannende bei Nietzsche. Wie intensiv und wie bewusst würden wir jede Stunde des Tages verbringen, wenn wir wüssten, diese Stunde kehrt wieder? Also es ist nur ein Versuch, die Menschen zu ermutigen, ihr Leben bewusst und ja, verantwortungsvoll zu leben. Zu jeder Stunde eben sagen, ich habe sie so gelebt, wie ich sie leben wollte. Oder wenn ein Schicksalsschlag kommt, wie kann ich diesen Schicksalsschlag für mich sinnvoll machen? Damit ich dann bereit bin, das, was mir einmal zugestoßen ist, ewige Male wieder zu erleben. Und das Zweite ist die Tatsache, dass durch den Gedanken der ewigen Wiederkehr die Ewigkeit von der transzendentalen Ebene ins Diesseits gezogen wird. Das heißt, es gibt nicht mehr den Gott, Gott wird abgeschafft und die Ewigkeit ist jetzt im Diesseits.
Es gibt Gedanken, die vielleicht nur an einem bestimmten Ort gedacht werden können. Nietzsche war davon überzeugt, dass die Gegenden, in denen sich ein Mensch aufhält, für den Geist nicht gleichgültig sind und hat Zeit seines Lebens mit der unterschiedlichen Inspirationskraft von Orten experimentiert. In einer bereits mediterran geprägten Alpenlandschaft am Tor zu Italien, an der Schnittstelle zwischen Eis und Süden, wo die Welt für ihn eine Mitte hatte, stieß er zu seinem ultimativen Gedanken der Gedanken vor. Den Schauplatz dieser Eingebung hat Nietzsche ebenso genau lokalisiert wie metaphysisch verklärt. Im Oberengadin fand er das Land der Verheißung, sein heiliges Sils Maria, der pyramidenförmige Stein am Silvaplaner See, dessen Anblick einen so wichtigen Moment in der Geschichte des Geistes ausgelöst hatte. Unsterblich ist der Augenblick, wo ich die Wiederkunft zeugte, wurde nicht nur für Generationen von Nietzsche-Adepten, sondern schon für den Philosophen selbst zur Kultstätte. Immer wieder, in den eigenen Spuren gehend, suchte er seinen Erleuchtungsfelsen auf, um sich in einen Zustand geistiger Hochspannung zu versetzen, wie er ihn an dieser Stelle einmal erfahren hatte. Im Januar 1889 brach Nietzsche in Turin, fern seines Kraftorts, geistig zusammen. Ein Eintrag zu seiner letzten Abreise aus Sils Maria, wenige Monate zuvor, hält sein persönliches Vermächtnis an den Ort fest.
Erst am 20. September verließ ich Sils Maria, durch Überschwemmungen zurückgehalten. Zuletzt bei weitem der einzige Gast dieses wunderbaren Orts, dem meine Dankbarkeit das Geschenk eines unsterblichen Namens machen will.
In Spuren gehen. Von Friedrich Nietzsches Namen zehrt der Ort seit mehr als 125 Jahren. Wer heute den Denkwegen des Philosophen nachgehen will, dem bietet das Kulturbüro Sils unter der Leitung von Mirella Carbone und Joachim Jung Themenwanderungen in die Engadiner Landschaft, die Nietzsche so sehr beflügelte und der er seine Gedanken eingeschrieben hat. Das Kulturprogramm gilt überdies anderen namhaften Besuchern, ihrerseits meist ausgewiesene Spurengänger, die zum Ruhm des kleinen Alpendorfs beitrugen. Hermann Hesse, Rainer Maria Rilke, die Familie Mann, Kurt Tucholsky, Emil Nolde, Marc Chagall, Gerhard Richter, um nur einige zu nennen, aber auch Künstler, die sich dauerhaft in der Region niederließen, wie die exzentrische Literatin Annemarie Schwarzenbach oder der Maler Giovanni Segantini. Sie alle waren hier schöpferisch.
Klaus Mann war auch ganz begeistert von dieser Landschaft und er wanderte oft mit Nietzsche-Briefen oder davor oder danach las er Nietzsche-Briefe und hat natürlich diese Landschaft auch so gesehen und so intensiv erlebt, weil er sie schon aus den Texten von Nietzsche kannte. Oder auch Otto Dix. Otto Dix hat auch immer wieder, wenn er hier war, Bezug genommen auf Werke oder auf Briefe Nietzsches. Ich glaube schon, dass wenn jetzt heute Gäste kommen und mit uns zum Beispiel Kulturwanderungen machen auf Nietzsche-Spuren und davor die Führung mitgemacht haben oder Nietzsche gelesen haben, dass sie hier eine besondere Erfahrung machen. Es hat eine ganz andere Intensität, wenn man weiß, dass jemand hier seine Inspiration gefunden hat, die er so kreativ sein konnte.
Ziel aller Sils-Maria-Pilger ist das Nietzsche-Haus. Sein Kernstück bildet die bescheidene Dachkammer, Nietzsches sogenannte Höhle, in die er nach weiten Gängen in die Natur seine unterwegs gemachte Gedankenbeute hineintrug. Wer in dieser dämmerigen, spärlich ausgestatteten Stube dem Philosophen nachsinnt, der hier einst zwischen oft tagelangen Kopfschmerzattacken geniale Einsichten zu Papier brachte, den würde es vielleicht nicht wundern, wenn der Meister selbst, ganz im Sinne der ewigen Wiederkehr, im gleichen Augenblick zur Tür hereinkäme. Doch wird der Besucher wohl mit den ihm hinterlassenen Erinnerungsstücken vorlieb nehmen müssen. Dazu gehört auch ein leicht zu übersehendes Detail des Zimmers, das einen unvermuteten Einblick in das Seelenleben seines früheren Bewohners gewährt. Eine kleine Aussparung in der später angebrachten Holzvertäfelung der Wand nämlich, die ein Stück grüner Tapete mit ornamentalem Muster freigibt. Nietzsche hatte sie einst selbst ausgewählt und den Raum auf eigene Kosten damit auskleiden lassen. Die grüne Tapete, sie erscheint, wie der versteckt liegende Hinweis auf die Sehnsucht des umherirrenden Flüchtlings, als der sich Nietzsche sah, nach Sesshaftigkeit. Auf den fast anrührenden Versuch des Philosophen, der den Übermenschen lehrte, in seiner Zuflucht in der schroffen Bergwelt auf allzu menschliche Weise heimisch zu werden. Hier will ich lange bleiben, hatte Nietzsche bei seinem ersten Besuch in Sils Maria begeistert verkündet. In der Via da Marias Nummer 67 fand er als Untermieter des Gemeindevorstands schließlich jene Adresse, die er während 7 Sommern sein Zuhause nannte. Lange bleiben können aber auch heutige Besucher des Nietzsche-Hauses, wenn sie dem Philosophen besonders nahe kommen wollen. Denn das Museum ist nicht nur zu besichtigen, man kann es dem berühmten Gast gleich tun und darin sogar wohnen. Auch wenn damit die Ideen nicht automatisch einschlagen wie der Blitz.